ich freue mich ganz besonders doll, dass meine Freunde heute hier sind, Turia und Ahmed. Und ihr könnt schon mal einen fetten Applaus für die geben. Ihr werdet gleich noch ein bisschen mehr von denen hören. Und nachdem ich meine Zettel geordnet habe, jetzt. So. Wir haben uns ja was ziemlich Verrücktes vorgenommen gehabt. Nämlich mal so Themen anzugehen, über die man eigentlich nicht so redet in der Kirche, ja? Die irgendwie Sprengstoff sind, die irgendwie ein heißes Eisen sind. Und unter anderem kam ziemlich schnell, also wir waren so eine Gruppe mit Leuten, die das geplant haben, und ziemlich schnell kamen wir auch auf die Idee zu sagen, dass wir was machen wollen, so über die derzeitige, sag ich mal, angespannte Lage in Deutschland, die vielleicht man so ein bisschen unter diesem Satz zusammenfassen könnte, den ihr irgendwie alle schon mal gehört habt. Na, ich bin ja kein Nazi, aber Punkt, Punkt, Punkt. Diese Ausländer. Ja, aber eigentlich wollte ich ganz anders mit euch anfangen. Ihr könnt ja mal kurz eure Augen schließen und euch folgendes Szenario vorstellen. Stell dir vor, in Deutschland bricht ein Krieg aus. Stell dir vor, dass in deiner Nachbarschaft verfeindete Gruppen lauern, die sich bei Tag und Nacht beschießen. Die Geräusche von Schüssen und Bomben sind zu deinem Alltag geworden. Viele in deiner Nachbarschaft hat es schon getroffen und jetzt auch dich. Letzte Nacht. Ihr konntet gerade noch euch retten, doch das Haus und alles, was du hattest, liegt in Schutt und Asche. Was jetzt? Wohin sollst du gehen? Irgendwie hast du Durst und willst dich gern hinlegen, aber es gibt keinen Ort, du musst weg. Wo würdest du hingehen? Wo würdest du hingehen? Ihr könnt gerne eure Augen wieder aufmachen. Ich habe in letzter Zeit so mich mit diesem Thema beschäftigt und versucht, mich da irgendwie reinzudenken, und ich weiß nicht, was das gerade für euch für Gefühle gemacht hat. Einerseits ist es ein ganz aktuelles Thema und andererseits gerade so dieses Thema Krieg, das ist für uns irgendwie total weit weg. Also damit habe ich höchstens noch zu tun, wenn ich irgendwie mit meinem Opa abends mal ein Bierchen trinke und ihn so frage, wie er das so erlebt hat im Krieg. Heute wollen wir uns dieser ganzen großen Thematik, warum kommen Menschen nach Deutschland, warum kommen Flüchtlinge nach Deutschland, ein bisschen nähern und ein bisschen auf vielleicht andere Weise, als ihr das so aus der Schule gewohnt seid. Wir haben ganz bewusst diesen provokanten Titel auch genommen. Ich bin kein Nazi, aber. Und heute Abend soll einfach mal die Gelegenheit sein, ein bisschen zuzuhören, ein bisschen teilzunehmen an diesem Thema, bewusst unter ja, oder in dem Bewusstsein, dass jeder von euch dazu eine eigene Meinung haben darf. Das ist total okay. Es soll jetzt nicht so ein totaler Toddiskutierabend werden. Ich glaube, was mir ganz wichtig ist bei diesem Thema ist, dass wir uns hier im Input sozusagen dem mal nähern unter dem Aspekt, dass wir Christen sind und wie wir als Christen vielleicht gut auch darauf reagieren können, was so in Deutschland passiert ist im letzten Jahr. Eigentlich will ich jetzt am Anfang so nur zwei Gedanken mit euch teilen. Der erste Gedanke ist, dass wir einfach Kinder unserer Zeit sind. Wir alle sind Kinder unserer Zeit. Für uns ist Krieg zwei Generationen her. Und ich finde, ich weiß nicht, wie ihr das so seht, dass es einfach in Deutschland jetzt viele, viele Jahre gab, wo uns nicht besonders viel aufgewühlt hat. Also bis auf vielleicht DSDS und Dschungelcamp, aber eigentlich geht's uns in Deutschland richtig, richtig gut. Und ich finde, was in den letzten zwei Jahren passiert ist in Deutschland, ist eigentlich seit dem ersten Mal, seit der Wende, würde ich sagen, wieder was, wo eine echte Spannung in unser Land gekommen ist. Wo plötzlich irgendwie Begriffe in aller Munde waren, so Wörter wie Wutbürger oder Wörter wie politische Elite. Plötzlich hat sich alles überschlagen in Deutschland und wir haben erlebt, wie die Medien total unter Beschuss waren. In einer Medienlandschaft, die irgendwie einerseits versucht, uns Fakten zu liefern und andererseits uns auch immer mal ein paar Lügen auftischt. Das Wort Post-Fact ist zum, glaube ich, Wort oder Unwort des Jahres letztes Jahr gewählt worden, wo es einfach darum geht, dass auch Medien ausgenutzt werden, um ganz bewusst Fronten zu schaffen in unserer Gesellschaft. Ganz bewusst auch Emotionen und Angst zu nutzen, um über ganz viele Klicks ganz viel Geld zu machen. Ja, und warum das alles? Ihr wisst es natürlich, der Auslöser war die sogenannte Flüchtlingskrise, die so bezeichnet wird. Und ich weiß nicht so, wie ihr das erlebt habt. Ich habe einen ziemlich guten kurzen, zwei Sätze gefunden, wie die evangelische Kirche das in Deutschland so ein bisschen definiert. Das will ich euch kurz vorlesen. Jede Minute verlassen 8 Menschen ihre Heimat. Auf der Flucht vor Krieg, Verfolgung und Terror. Jede Minute 8 Menschen. Insgesamt waren im vergangenen Jahr weltweit 42,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Nach Einschätzung des UNO-Flüchtlingskommissariats finden 4 von 5 Flüchtlingen Zukunft in einem Entwicklungsland. Also die große Mehrheit ist in Ländern, die selber arm sind, wo sie unter schwierigen Verhältnissen überleben müssen. Die Bereitschaft der Industrieländer, also wir, Flüchtlinge aufzunehmen und zu integrieren, ist dagegen nach wie vor enttäuschend gering. Die Europäische Union hat im vergangenen Jahrzehnt die Abschottung ihrer Außengrenzen weiter vorangetrieben und zeigt sehr wenig Bereitschaft, ihre Aufnahmekapazität zu erweitern. In den vergangenen Jahren sind tausende Flüchtlinge beim Versuch, in die EU zu gelangen, im Mittelmeer ertrunken. Das ist jetzt ein ganz kurzer Querschnitt dessen, was im letzten Jahr und in den letzten 1,5 Jahren unser Land so aufgerüttelt hat. Ich weiß nicht so richtig, wie du das so erlebt hast bei dir vor Ort. Und ich fände es richtig cool, wenn wir in den Kleingruppen da nochmal drüber reden können. Also ich habe das sehr doll erlebt. Also ich wohne ja in Pulsnitz. Und Pulsnitz ist eigentlich so eine kleine, nette Stadt. So nah bei Dresden, ein bisschen langweilig, Pfefferkuchen, bla bla bla. Aber eigentlich gibt's da nicht jetzt so viel interessante Sachen. Aber dieses Thema hat so richtig so einen Riss zwischen die Leute gebracht. Das war richtig krass. Das war richtig so, dass Nachbarn miteinander gestritten haben, die sich sonst eigentlich nicht mal angucken. Da hat sich plötzlich eine Bürgerwehr gegründet. Da gab es auf der anderen Seite auch Initiativen. Also ich war zum ersten Mal, ich war bei so einem Initiativentreffen in so einer Gruppe, wo wirklich alle möglichen Leute einfach zusammenkamen und gesagt haben, hey, wir müssen positiv mit diesem Thema Flüchtlinge umgehen. Und da saßen irgendwie Ärzte und Banker und Putzfrauen und Muttis und alle saßen zusammen. Und es war irgendwie sehr interessant, weil es hat einerseits Leute zusammengebracht und andererseits total doll Leute auseinandergebracht. Das ist die Zeit, in der wir leben. Und irgendwie finde ich das sehr sehr krass. Und andererseits habe ich den Eindruck, dass uns das jetzt nicht so sehr mehr berührt. So. Auch jetzt, ich meine jetzt auch hier im Input, dass uns das nicht so sehr bewegt. Also das ist die erste Sache. Das ist einfach die Zeit, in der wir leben. Vor der können wir uns nicht retten. Das ist einfach, wir sind einfach die Kinder dieser Zeit. Und das andere, was ich so beobachte, ist, dass uns das sehr herausfordert, eine Haltung zu entwickeln. Also das ist irgendwie so ein Thema, diese Sache mit Einwanderung nach Europa und auch mit Flüchtlingen, die wo alle irgendwie dazu Stellung beziehen. Und plötzlich redet man über Politik wieder, auch wenn es einen jahrelang irgendwie gar nicht interessiert hat. Und man könnte jetzt wirklich Abende füllen mit diesem Thema, das will ich aber überhaupt nicht machen. Ich will euch nur sagen, so zwei sozusagen Tendenzen, die ich sehe. Und das sind wirklich jetzt Enden von einem Spektrum. Ich glaube, das eine Ende des Spektrums, was wir sehr doll sehen in unserer Gesellschaft, ist, was man vielleicht so ein bisschen unter Fanatismus bezeichnen könnte. Also dass sozusagen sogar ganz normale Leute, die sonst niemals auf die Straße gehen würden, richtig Feuer und Flamme sind, plötzlich für ein Thema. Und diesen Einpol Fanatismus, den könnte man so beschreiben, dass Menschen eine Wahrheit für unbedingt wahr halten und andere nicht so akzeptieren können, beziehungsweise auch die anderen Meinungen als minderwertig ansehen. Ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt. Ich denke da besonders so an eben diesen Begriff irgendwie Wutbürger und ja, dass es wirklich so eine Realität gibt, die einfach eine absolute Wahrheit ist, wo man auch nicht diskutieren braucht, sondern entweder du bist in unserer Gruppe und dann bist du richtig oder bist in einer anderen Gruppe und dann bist du falsch. Das ist was, das gibt mir sehr zu denken. Und ich denke, das ist vor allen Dingen deswegen schwierig, weil da ganz wenig Austausch stattfindet, sondern es sind sehr geschlossene Gruppen. Und es hat natürlich ein unglaubliches Potenzial, Leute anzuziehen. So, das ist vielleicht so das eine Ende, das Extreme, ja? Das andere Ende, was ich denke, was uns viel mehr betrifft, ist das Ende der Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit. Meine Omi Elli, die kam aus Oberlichtenau und die hat ihr Dorf, glaube ich, so nur eine Handvoll Mal in ihrem Leben überhaupt verlassen. Und Omi Elli war eine total coole Frau und die hat aber den Satz geprägt, den wiederholt meine Mutti jedes Jahr zum Jahrestag der Friedlichen Revolution. Als die Mauer fiel, hat Omi Elli den Fernseher ausgeschalten und hat gesagt, das ist mir egal, das geht mich nicht an. Und meine Eltern waren ja damals noch relativ jung und die konnten es einfach nicht fassen, wie ihre Mutter so ignorant über den Mauerfall sozusagen geredet hat, obwohl das ja wirklich wichtig war für die Menschen hier. Ich denke, da gibt es so eine generelle Gleichgültigkeit, gerade auch so in eurer und meiner vielleicht nicht mehr so, aber sehr viel in eurer Generation auch. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt. Als ich in der Schule war so politische Bildung und ja, auch so Sozialkunde oder so, war ein totales Hassfach und irgendwie keinen hat es interessiert oder nur sehr, sehr, sehr wenige. Und ich glaube, dass es oft jetzt auch noch so ist, dass Leute einfach politisch nicht so ja, interessiert sind und dass oftmals so dieses Denken dahinter steht, na, das sind doch Fremde. Also das hat ja mit meinem Leben nichts zu tun. Ich finde das, also ich bin ja kein Katholik, aber der Papst hat dazu was ziemlich Gutes gesagt. Papst Franziskus hat gesagt, es gibt Menschen, die unglaublich gut informiert sind, Radio hören, Zeitung lesen oder Fernsehprogramme verfolgen, aber mit einer inneren Lauheit und mit einem Zustand der Gewöhnung. Diese Leute haben nur eine vage Vorstellung von den Tragödien, welche die Menschheit quälen. Hallo Uwe. Fühlen sich davon aber nicht betroffen und spüren kein Mitleid. In anderen Fällen zeigt sich die Gleichgültigkeit in Form eines Mangels von Aufmerksamkeit gegenüber der Wirklichkeit. Und ich glaube, das ist das andere Ende des Spektrums, wo ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke, dass ich eher so damit hadere. Und jetzt sind wir ja hier im Input und das soll jetzt keine irgendwie politische Veranstaltung sein. Aber ich habe mich so auch gefragt, was wäre, wenn Gott so wäre? Was wäre, wenn Gott gleichgültig wäre? Was wäre, wenn Gott denken würde, ach, die Menschen, die hauen sich da irgendwie die Köpfe ein, aber das geht mich ja nicht an, das sollen die mal machen. Was Gott in meinen Augen so großartig macht, ist, dass er ganz, ganz anders ist, dass er eine ganz, ganz große Liebe hat für die Menschen. Er hat eine große Liebe für Menschen von jeder Art, von jeder Hautfarbe, aus jeder Kultur. Er hat eine große Liebe für Menschen, die schlau sind, für Menschen, die einfach sind, für die Radikale, für Verräter, für alle möglichen Arten von Menschen. Und alle die lädt er ein, zu sich zu kommen. Und wenn Gott seine große Familie baut und so viele unterschiedliche Leute da unterwegs sind, dann ist es auch okay, dass man sich mal streitet. Aber dann ist es nicht okay, wenn man so tut, als ob es kein Problem gäbe. Unser Gott macht sich dadurch zeigt sich dadurch, dass er die Schranken von Zeit und Raum durchbricht und in unser Leben kommt und sich einmischt. Gott mischt sich ein. Und das sehen wir in Jesus, weil Jesus für uns gekommen ist. Ganz am Anfang, wo Jesus auf die Welt gekommen ist, hat der Teufel ihn in die Wüste geführt und hat gesagt, hey, Jesus, guck dir dieses ganze Land an, diese ganzen Bereiche, diese Königreiche, das kann alles dir gehören. Und Jesus hat das nicht angenommen. Jesus hat diesen Machtanspruch nicht angenommen. Jesus hat sich entschieden, eine Revolution zu starten von kleinen Leuten. Eine Revolution, die durch Liebe gekennzeichnet ist. Eine Revolution, die redet und die handelt und die heilt. Und das ist immer der schwerere Weg. Es ist immer schwerer, jemanden zuzuhören, den du nicht kennst. Es ist immer schwerer, für jemanden da zu sein, der dir fremd ist. Aber das ist der göttliche Weg. Und jetzt zum Schluss noch ganz kurz, warum ich denke, dass uns dieses Thema nicht kalt lassen sollte. Als Christen sollte uns dieses Thema nicht kalt lassen, weil Gott ein unglaublich großes Herz hat für Menschen, die auf der Flucht sind und für Menschen, die fremd sind. Fast alle wichtigen Personen in der Bibel sind irgendwann mal auf der Flucht gewesen. Abraham als flüchtet vor Hunger nach Ägypten, Wirtschaftsflüchtling. Mose flieht, nachdem er einen Ägypter erschlagen hat, politischer Flüchtling. Jakob flieht vor seinem Bruder, David flieht vor Saul und Jesus verbringt seine ersten 2 Lebensjahre als Flüchtling, als politischer Flüchtling. Die ersten Christen, die ersten Kirchen waren ständig auf der Flucht, weil sie immer verfolgt wurden. Und so ist das noch heute relevant, dass Gott ein unglaublich großes Herz hat für diese 42 Millionen Flüchtlinge. In 3. Mose 19 steht, wenn ein Fremder bei euch wohnt und in eurem Land, dann sollt ihr ihn nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Und er sagt das zu den Israeliten, weil er sagt, denn auch ihr seid Fremde gewesen in Ägypten. Ich bin der Herr, euer Gott. Ich sage das. Und in Sprüche 31, Vers 8 steht, du aber tritt für die Leute ein, die sich nicht selber verteidigen können. Schütze das Recht der Hilflosen. Sprich für sie und regiere gerecht. Hilf den Armen und Unterdrückten. Das ist Gottes Aufgabe für Menschen. Das ist Gottes Aufgabe für uns. Und in der Geschichte gab es immer wieder Generationen, gab es immer wieder Zeiten, in der Menschen erkannt haben, dass es eine Not gibt und dass es ihre Aufgabe ist, diese Not zu lösen. Wir feiern in diesem Jahr Lutherjubiläum. 500 Jahre, vor 500 Jahren hat der Kreis um Luther verstanden, dass sie aus dieser korrupten Kirche sich befreien müssen. Vor 70 Jahren haben die Alliierten verstanden, dass sie uns in Europa vor den Nazis befreien müssen. Vor 25 Jahren haben unsere Verwandten hier verstanden, dass sie sich vor dem SED-Regime befreien müssen. Was wäre, wenn der Umgang mit Flüchtlingen hier in unserem Land und weltweit die Aufgabe von unserer Generation wäre? Wisst ihr, der Opa von Craig, Ian Jean Stubbs, war ein ganz, ganz, ganz einfacher Mann, ein ganz einfacher Farmer in den Südstaaten der USA, auf irgendeinem Dorf meilenweit, wo sonst nichts anderes ist. Was wäre gewesen, wenn der damals 44, 45 gesagt hätte, ich ziehe doch nicht in den Krieg, das sind doch irgendwelche Fremden. Was wäre, wenn er nicht in die Normandie gegangen wäre und fast sein Leben verloren hätte? Für mich, für uns, was wäre vielleicht auch aus Deutschland geworden? Ich finde das total krass und vielleicht könnt ihr euch auch mal damit beschäftigen, was eure Vorfahren so gemacht haben. Aber ich denke, wir in Deutschland, wir leben wirklich auf einer ganz großen Sahnehaube. Uns geht es sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass jeder von uns eine Stimme hat. Und dass es nicht egal ist, ob du in der Schule mit denen irgendwie ablästerst über irgendwelche Ausländer, die ausländerfeindlich sind, oder ob du dich dagegen stellst. Ich glaube, es zählt. Ich glaube, es zählt. Und wenn du mal wieder Mut brauchst und nicht weißt, wie dir das gelingen kann, dann lies doch mal das Buch Esther. Esther war völlig unfreiwillig in eine ganz komische Machtposition gekommen und zur Frau eines riesengroßen Königs geworden. Dieser König hat durch irgendwelche Vasallen veranlassen lassen, dass alle Juden getötet werden sollten. Und als Esthers Onkel zu ihr kam und gesagt hat, du kannst es stoppen, du bist die Königin, hat sie gesagt, nee, dann werde ich auch umgebracht vom König. Und das will ich euch noch als Motivation mitgeben, was der Onkel von Esther zu ihr am Ende sagt. Wenn du zu dieser Zeit schweigst, dann wird die Rettung von woanders herkommen. Aber wer weiß, ob du nicht gerade zu dieser Zeit geboren bist, um zur königlichen Würde zu kommen. Du trägst nicht die Verantwortung für die Fremden und für die, die kein Mitspracherecht haben in unserer Gesellschaft. Gott trägt die Verantwortung. Aber vielleicht will er, dass du dich einbringst und vielleicht bist du gerade jetzt auf dieser Welt, um was Gutes zu tun.